Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Der Mensch rühmt sich für seinen Ideenreichtum, doch wir haben auf gute Ideen kein Monopol. Andere Arten haben zum Teil erstaunliche Lösungen, die ihnen das Überleben in schwieriger Umgebung erleichtern, und davon können auch wir Menschen uns etwas abgucken und das dann wirtschaftlich nutzen. Bionik heißt dieses Fachgebiet und es ist ein weiterer Grund, möglichst viele Arten zu erhalten. Sandra Pfister hat darüber mit Eva Gebauer gesprochen, die in Nürnberg das einzige deutsche Museum zur Bionik leitet, und die spricht erstmal darüber, wie Menschen in trockenen Gebieten von einem bestimmten Tier gelernt haben, an Wasser zu kommen.
Der Nebeltrinkerkäfer, der lebt in der Wüste Namib, und da ist es ja auch besonders trocken. Und dass er trotzdem da ein bisschen Wasser bekommt, da geht er morgens auf eine Düne, streckt das Hinterteil nach oben und dann kondensiert der Nebel an seiner Oberfläche von seinem Panzer und fließt dann in Richtung Maul, und so kann er da trinken. Und das hat man sich ja ganz praktisch abgeguckt, eben auch für die Bevölkerung in trockenen Gebieten. Da gibt es jetzt Nebelnetze, die man aufstellen kann. Da kondensiert dann eben auch der Nebel.
Und die den kondensierten Nebel nach unten ableiten und sammeln. Auch in der Industriegeschichte wimmelt es nur so von Lösungen, die Menschen von der Natur abgeschaut haben. Das hier zum Beispiel. Den Klettverschluss. Ein Schweizer Ingenieur hat sich den 1951 von den Widerhaken der Klettenpflanzen abgeschaut, die beim Spazierengehen immer im Fell seines Hundes hängen geblieben sind. Auch moderne Autoreifen würde es ohne Copy und Paste von der Natur nicht geben. Sie wurden von Katzenpfoten abgeschaut. Wie praktisch.
Dass Tiere und Pflanzen durch Jahrmillionen Jahren von Evolution immer bestmöglich an ihre jeweiligen Lebensbedingungen angepasst sind. Und da ist es natürlich einfach praktisch für uns, dass wir da wirklich so ein Riesenreservoir haben, in das wir da reinschauen können und uns da einfach bedienen können.
Und es bedienen sich viele Unternehmen. Chemiekonzerne, die beispielsweise Klebstoff herstellen. Pharmaunternehmen, die neue Medikamente entwickeln. Und Maschinenbauer natürlich. Einer der bekanntesten, die systematisch von der Natur lernen, ist der Mittelständler Festo aus Esslingen am Neckar, nahe Stuttgart. Sebastian Schroff arbeitet dort als Industriedesigner.
Wir haben jetzt in 30 Jahren die Natur betrachtet und von der Natur gelernt. Wir haben unglaublich viel versucht nachzuahmen. Und wir haben immer festgestellt, es gibt immer noch mehr. Und wenn man noch tiefer ins Detail geht, noch interessante Dinge, die man von der Natur lernen kann.
Festo baut Maschinen, mit denen Unternehmen sehr viele mechanische Vorgänge automatisieren können. Stanzen, pressen, heben, falten. Zur Inspiration geht der Festo-Industriedesigner Sebastian Schroff gerne einfach mal raus.
Und die Biologie, die ist ein unglaublich reiches Feld. Und man kann sich einfach inspirieren lassen, indem man in den Zoo geht oder spazieren oder Tierdokumentationen schaut oder Ähnliches.
So könnte auch eines der einprägsamsten Produkte von Festo entstanden sein. Ein Roboterarm, der dem Rüssel eines Elefanten nachempfunden ist. Er ist flexibel und spürt, wenn er zu fest zudrückt, und kann sehr präzise zugreifen. Damit könnte er nicht nur in vielen Fabriken eingesetzt werden, sondern irgendwann vielleicht auch beim Obsternten oder in der Altenpflege. Sebastian Schroff hält beim Gespräch über Teams ein deutlich kleineres Lebewesen ins Bild. Eine Ameise, eine Roboterameise. Sein Geschöpf. Eigentlich ist es ein ganzer Ameisenclan, dessen Mitglieder mit Kameras und Funkmodulen ausgestattet durch einen Raum laufen. Sie sind darauf programmiert, blaue Objekte zu finden.
Aber in der Regel sind diese blauen Objekte zu schwer für eine Ameise allein, um die zu bewegen. Und dann ruft sie andere Ameisen, die eben auch Roboterameisen, die sich in der Nähe befinden.
Die Roboterameisen kooperieren. Sie informieren einander mit Funkmodulen darüber, wo das blaue Objekt liegt, und krabbeln dann alle dorthin, um es zusammen anzupacken.
Erst wenn es mehrere werden, ergibt sich dann daraus die Möglichkeit, Probleme zu lösen, die die Summe der einzelnen Ameisen gar nicht lösen könnte, sondern erst gemeinsam durch die Intelligenz schaffen die es dann, so ein schwieriges Problem zu lösen.
Die Gruppenintelligenz und das gemeinsame Anpacken der künstlichen Ameisen. Das sieht imponierend aus und irgendwie auch niedlich. Aber wozu soll es gut sein?
Um diese Vision der Vernetzung von Maschinen möglichst gut zu visualisieren, haben wir uns dazu entschieden, diese Ameisen zu bauen.
Die Robo-Ameisen sind verspielte, sympathische, vernetzte Kleinmaschinen, die intelligent zusammenarbeiten. Und das ist in der Industrie das nächste heiße Ding.
Das ist dann relativ einfach und für jeden verständlich, dass man das dann auch in einem großen Maßstab aufbauen kann, in einer größeren Maschine. Aber man hat eben immer noch dieses Spielerische, weil es von der Natur inspiriert ist und auch von der Ästhetik her eher am natürlichen Vorbild orientiert ist.
Menschen können aber nur dann Ideen in der Natur finden, wenn es sie noch gibt.
Die Biodiversität ist die Grundlage für die Bionik. Und deswegen ist jede Art, die ausstirbt, ist dann halt nicht mehr als potenzieller Ideengeber für bionische Innovationen, steht sie dann nicht mehr zur Verfügung. Wenn sie nicht mehr da ist, dann kann sie uns eben auch einfach nicht mehr helfen. Das ist passiert im Falle des Magenbrüterfroschs. Das war ein Frosch, der lebte endemisch in Australien und der brütet die Jungen im Magen aus und die schlüpfen dann durchs Maul. Und das ist natürlich schon an sich eine irre Geschichte und wird dann in der Zeit, wo die Jungen heranwachsen, wird die Magensäureproduktion unterdrückt. Und das ist auch schon eine krasse Sache, wo man gedacht hat, das könnte man dann vielleicht möglicherweise auch mal anwenden oder umsetzen für uns Menschen als Medikamente für Leute, die Magenprobleme haben oder Magenkrebs. Dann wollte man den Frosch nochmal genauer anschauen und schauen und eben untersuchen, wie er das genau macht. Und dann hat man eben feststellen müssen, dass er leider ausgestorben war.
Über Bionik war das ein Beitrag von Sandra Pfister.